In diesem Lied wurden uns einige sehr bekannte Männer Gottes auch besungen. Und sie konnten in ihrer Zeit auch das Wirken und auch das Bekennen, auch des großen Gottes auch erleben und auch erfahren. Und im Chor kam auch immer wieder ja diese Aussage, ja, dieser Gott, er ist noch derselbe auch heute. Und mir kam so ein Männerchorlied in den Sinn, ein sehr schönes Lied. Und da hieß es so ähnlich, im ersten Vers heißt es so, es lebt ja noch der alte Gott wie zu der Väter Zeiten. Und dieses Lied hat schon mein Herz so tief auch bewegt. Dieser alte Gott, vor dem wir wirklich in Ehrfurcht auch uns niederknien. Er hat sich nicht nur zu den Vätern bekannt, sondern er möchte sich auch zu uns bekennen, dass wir ihn so ganz persönlich auch erfahren, auch mögen. Und so möchten wir auch jetzt im Stillen auch aufblicken, dass Gott auch den Bruder jetzt gebrauchen möge und dass sich Gott auch unter uns groß erweisen möge. Wir hören nun die Botschaft durch Bruder Vogt. Bitte schön.
Ja, vielen Dank an die jungen Leute, dass ihr dieses Lied gesungen habt. Das ist für mich ein ganz besonderes Lied. Ich war wahrscheinlich etwas älter als ihr. Das ist jetzt ungefähr, vielleicht 12, 15 Jahre her. Er hatte selbst schon Kinder und die unter den Geschwistern, die schon auch schon ein bisschen älter sind, ihr wisst, wir haben damals sehr in der letzten Zeit gelebt, in der alles immer schlimmer wurde und es nahezu überhaupt keine Chance war, für unsere Kinder und Enkelkinder überhaupt noch das Licht der Wahrheit zu haben und zu leben. Und diese ganze Perspektive, die hat mich so niedergeschlagen und ich habe geweint vor Gott und habe gesagt, Herr, es kann doch nicht sein, dass meine Kinder und Enkelkinder verloren gehen. Und das ging so eine ganze Zeit, dass mich dieser Gedanke beschäftigt hat. Und dann besuchten wir ältere Geschwister bei uns. Und wir haben mit ihnen Andacht gemacht. Und dann schlugen sie das Liederbuch auf und dann haben sie gesagt, na, kennt ihr dieses Lied? Ich kannte es nicht. Und dann fingen sie an, das Lied zu singen. Und wisst ihr, im Chor heißt es immer wieder, er ist noch derselbe heute. Und das war für mich die Antwort auf die Gebete. Der Gott, der damals war bei Josef, bei Mose, bei David, bei Daniel, bei Petrus, der bei unseren alten Brüdern, bei den letzten Pionieren, dieser machtvolle, kräftige Gott ist, der ist heute unverändert. Und wir dürfen Zutritt haben zu ihm. Und deshalb ist dieses Lied für mich und auch für uns am Ort in Gifhorn ein ganz besonderes Lied, eine unbeschreibliche Ermutigung. Und wenn uns manchmal traurig zumute ist, wir manchmal in Kämpfen sind, dann singen wir das Lied. Er ist noch derselbe heute. Und das macht Mut, nicht auf unsere Schwachheit zu schauen, auf all die Nöte zu schauen in dieser Zeit, sondern auf ihn zu schauen, der unveränderlich ist. Und so wollen wir auch heute Vormittag uns mit einem Gedanken beschäftigen, der diesen unveränderlichen Gott voraussetzt. Ein Gedanke, der ja eigentlich nur in der Bibel stehen kann und auch für uns Gültigkeit hat, wenn Gott derselbe heute ist. Lass uns die Bibel aufschlagen in Jesaja 53. Und da wollen wir miteinander die Verse 4 und 5 lesen. Jesaja 53, Vers 4 und 5. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. In Johannes 5 ist die Geschichte, wie Jesus dort an den Teich Bethesda geht. Und er sieht dort, wie viele Kranke dort sind und viele Schwache und Elende. Und die warten darauf, dass sich das Wasser bewegt. Und derjenige, der zuerst in den Teich gestiegen ist, der ist gesund geworden. Und jetzt findet Jesus dort einen Menschen, der nicht nur 5 Jahre krank war, 10 Jahre, 20 Jahre. Er war noch viel länger krank. Und jetzt geht Jesus zu ihm hin und er stellt ihm eine ganz wichtige Frage. Wer weiß, was er gefragt hat? Willst du gesund werden? Und diese Frage stellt Jesus auch heute. Denn es heißt doch, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und so wollen wir uns heute Vormittag mit dem Thema göttliche Heilung beschäftigen. Ich habe so gedacht, dass es mir ja ganz wichtig ist, dass ich nicht meine Meinung bringe. Es ist nicht wichtig, dass ich euch sage, was mir wichtig ist oder was ich glaube. Es ist wichtig, dass ihr selbst prüfen könnt, was sagt das Wort Gottes. Deshalb habe ich viele Bibelstellen vorbereitet. Und nicht jeder hat einen Stift und Bleistift oder einen Stift und Papier, um aufzuschreiben. Und so habe ich euch die Arbeit abgenommen, habe die ganzen Bibelstellen aufgeschrieben. Und die Brüder haben Kopien gemacht. Und wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr unten am Büchertisch, könnt ihr euch dann eine Kopie mit den Bibelstellen mitnehmen. Und ihr könnt dann nochmal nachlesen, nachprüfen, beten. Weil es ist so wichtig, dass der Heilige Geist uns diese Wahrheit erleuchtet und offenbar macht. Und erst dann wird sie in unserem Leben wirksam werden. Und wir werden diesen Genuss haben aus dieser Segnung, dass Gott uns heilen will und uns heilt. Gibt es das eigentlich heute noch, göttliche Heilung? Gibt es heute noch göttliche Heilung? Also 3 oder 4 von euch meinen, es gibt sie heute noch. Ich will mal anders fragen, gelten für uns diese Verheißungen? Ja, die gelten. Hier sind viele Kinder. Ich will euch mal Kindern eine Geschichte erzählen. Da war eine Mutter, die war so ein Stück kleiner als ich. Und diese Mutter bekam ein Kind. Und naja, man merkt das. Das kleine Geheimnis, das wird immer klein, wird immer deutlicher. Dann ist es kein Geheimnis mehr. Dann merkt man, die Mama hat einen etwas größeren Bauch bekommen. Und nun war es so, dass das Kind, das da gewachsen ist in ihr, das war sehr groß im Verhältnis zu dieser schmalen, zierlichen Frau. Und jetzt stellt sich heraus, als das Kind geboren werden soll, dass es fast nicht geht. Das Kind ist so groß, dass es nicht aus der Mutter herauskommen kann. Und das Ganze ist schon vor über 50 Jahren passiert. Da gab es noch nicht diese ganzen Methoden, wie wir sie heute haben. Und wisst ihr, da zeigte sich ein ganz besonderes Wunder. Anders als sonst hat der liebe Gott das so gemacht, dass dieses Kindchen einen ganz weichen Kopf hatte und konnte geboren werden. Und so hat die Mutter und das Kind überlebt. Nun war es aber so, weil das Kind einen so weichen Kopf hatte, war es so, wenn es dann gelegen hat, auf der einen Seite, dann war der Kopf ganz platt auf der Seite. Und dann kam der Arzt und hat gesagt, das Kind hat einen Wasserkopf. Das ist schwerst behindert. Die Eltern sollten das Kind abgeben in eine geschlossene Anstalt und man hat den Eltern gesagt, das Kind wird vielleicht so 20, 21 Jahre höchstens alt werden und es wird immer sehr schwer behindert sein. Und die Mutter saß oft an dem Körbchen und hat gesehen, geguckt, hat geweint, hat zu Gott gebetet. Ihre Arme waren schon ganz durchgescheuert, davon immer aufstützen und sitzen am Körbchen. Und wisst ihr, sie haben Gott vertraut und haben das Kind nicht abgegeben in diese geschlossene Anstalt, dass es dort aufwächst. Soll ich euch mal ein Geheimnis verraten? Dieses Kind bin ich. Dieses Kind bin ich. Ich verdanke alles, was ich bin, meinem großen Gott, der mich schon als unmündiges Kind geheilt hat von einer großen und schweren Krankheit. Nun war ich 6 Jahre alt. Es gibt ja manche Burschen von euch, die sind auch so 5, 6 Jahre alt. Und bei uns in der Familie war große Freude angesagt, ich sollte einen Bruder oder eine Schwester bekommen. Ich hatte im April Geburtstag, bin 6 Jahre alt geworden. Und nun ist es so, dass im Mai ein kleiner Bruder geboren ist. Wir haben uns alle sehr gefreut und das dauerte nicht lange, da stellte meine Mutter fest, dass irgendwas ist nicht in Ordnung. Und zwar hatte mein kleiner Bruder einen Leistenbruch. Und immer wenn er dann gestillt werden sollte, wenn er essen sollte und wollte saugen, dann ist dieser Leistenbruch rausgekommen. Ja, das ist ja an der Seite so vom Bauch und dann sind so die Därme rausgekommen. Und das waren furchtbare Schmerzen für dieses kleine Kind. Und der Kinderarzt sagt, also was soll man da machen? Man muss warten, bis das Kind 1 Jahr alt ist. Und dann wird das möglich sein, dass es operiert wird. Meine Mutter war damals 29 Jahre alt. Und ihr könnt euch vorstellen, wie oft sie zu Gott geschrien hat. Und das war so am 31. Juli. Sie hat wieder versucht, das Kind zu füttern. Und das hat so furchtbar geschrien vor Schmerzen. Und sie ging und fiel auf ihre Knie und hat zu Gott gerufen und hat gesagt, lieber Heiland, mach doch den Matthias gesund. Und dann ging sie und sagt, lieber Gott, schenk mir doch das als ein Geburtstagsgeschenk. Am nächsten Tag hatte sie Geburtstag. Schenk mir doch das als ein Geburtstagsgeschenk. Naja, wenn ich das jetzt hier erzähle, dann kennt ihr die Antwort. An dem Abend dieses Tages kam das letzte Mal der Bruch so heraus. Und von dem Tag an ist mein Bruder völlig gesund davon. Völlig gesund. Der Arzt hat ihn untersucht und meine Mutter ging zum Kinderarzt und sagt, ja, Herr Doktor, mein Junge ist gesund. Na, das kann gar nicht sein, der lacht. Ne? Und dann fängt er ihn an zu untersuchen, hat geknetet und der Junge hat geschrien vor Schmerzen, weil der Arzt ihn so untersucht hat. Und dann guckt er seine Frau, die Sprechstundenhilfe, an und sagt, ich fühle die Narbe. Gott hat geheilt. Gott hat gesund gemacht. Meine Mutter ist mittlerweile 75, sie wird jetzt 76 und das ist jetzt auch vielleicht, 6, 7 Jahre her, da hat der Arzt ihr gesagt, sie hat Osteoporose und ziemlich intensiv. Das heißt, die Knochen sind so spröde, wenn sie irgendetwas irgendwie fällt oder so, dann wird sie sofort einen Knochenbruch haben. Und nun, er hatte ihr angeboten, dafür Medizin zu nehmen, aber sie hat das abgelehnt. Sie sagt, Herr Doktor, Sie wissen, ich bete zu Gott und der Herr kann mir helfen. Und wisst ihr, was passiert ist? Bei meiner Mutter hat ihr Körper angefangen, das Hormon, das fehlte, selbst zu produzieren. Und sie kamen dann nach einiger Zeit nochmal zur Untersuchung und der Arzt hat festgestellt, sie ist völlig gesund davon. Was ist göttliche Heilung? Göttliche Heilung ist das ganz bewusste Eingreifen, das übernatürliche Wirken Gottes, das einem Menschen, der krank ist, Gesundheit schafft. Dass Gott eingreift und Gesundheit schafft. Und das ohne, dass Menschen irgendetwas tun, ohne Medizin, ohne dass wir irgendwelche Kräuter oder sonstige Dinge oder irgendwelche Therapien verwenden. Ich will mal ganz schweigen von diesen Zaubermethoden, von diesen abergläubischen Methoden. Du musst irgendwie was machen, dieses oder das, irgendwas aus dem Fenster hängen oder in Schornstein oder dies oder das. Dieses teuflische Zeug, da sollten wir nichts mehr zu tun haben. Und ich sage das ganz deutlich, weil ich weiß, dass Geschwister damit bis heute Probleme haben. Ich kenne euch nicht überwiegend, deshalb kann ich das so sagen. Und ich warne davor, diese Dinge, sie führen dazu, dass Gott sich zurückzieht und uns nicht gesund macht. Göttliche Heilung bedeutet, dass Gott heilt, ohne dass Menschen etwas hinzutun. Und göttliche Heilung ist auch nicht, dass der Mensch selbst die Kräfte in sich hat, geheilt zu werden. Da erzählt ein Bruder, arbeitet im Krankenhaus, da kommt eine Frau und sagt, ich möchte gern ein bestimmtes Schmerzmittel haben. Und zwar möchte ich das haben in so einem Stift. Ich habe nämlich festgestellt, wenn ich diesen Stift genommen habe, auf dem Rücken, da wo die Stelle war, wo es so sehr weh getan hat, die habe ich dann mit diesem Stift eingerieben. Und das Mittel, das hat so gut, also andere Schmerzmittel haben nicht geholfen. Ich habe viel ausprobiert, aber das hat mir so geholfen. Ich habe das eingestrichen und das ist sofort weggegangen. Ich nannte die Marke, den Hersteller und so weiter. Naja, die sind alle ratlos, weil es gibt, bei der Marke, bei dem Medikament gibt es das als, ich weiß nicht, als Pulver oder als Salbe, aber nicht als so einen Stift, mit dem man das auftragen kann. Das ist ja bequemer. Naja, man forscht und prüft, man geht hin bis zum Hersteller und sagt, sag mal, hier ist eine Patientin, die möchte dieses Schmerzmittel als so einen Stift haben. Nach langer Zeit kriegen sie die Antwort, was war passiert? Diese Firma hat eine Werbekampagne gemacht und hat Labello bedruckt mit der Schmerzmarke. Diese Frau hat diesen Labello-Stift genommen, mit dem man sich normalerweise die Lippen einfettet und hat das auf ihre schmerzenden Stellen drauf geschmiert und hat da den Stift verbraucht und das hat ihr tadellos geholfen. So viel zu dem Thema Medikamente. Man muss dran glauben, dann wirken sie. Aber das ist nicht göttliche Heilung. Das ist nicht göttliche Heilung. Sondern göttliche Heilung ist, wenn Gott uns seine Macht und seine unaussprechliche Liebe beweist und wenn wir erkennen, dass er wirkt und antwortet auf unser Bitten und dass wir im Glauben zu ihm beten und er gibt Antwort, das ist göttliche Heilung. Worauf gründen wir göttliche Heilung? Wir gründen göttliche Heilung, den Glauben daran, nicht auf unsere Zeugnisse, auch die Zeugnisse, die ich euch gerade gesagt habe, ist nicht Grundlage dafür, an göttliche Heilung zu glauben. Nicht Zeugnisse. Auch nicht auf deine eigene Erfahrung. Kannst du dich gründen, wenn du eine göttliche Heilung erleben willst? Auch nicht auf Überlieferung können wir uns verlassen. Wir können nicht sagen, in den Posaunen 1885 bis 1920 ist viel über göttliche Heilung geschrieben worden. Und wir nehmen die ganze Literatur und sagen, weil das da drin steht, deshalb glaube ich an göttliche Heilung. Das macht uns nicht gesund. Das ist nicht die Grundlage dafür. Nicht die Lehre der Väter. Einzig und allein, die einzige Grundlage für göttliche Heilung ist das Wort Gottes und nur das Wort Gottes. Und diese Grundlage, die ist sicher und die ist unbeweglich. Und selbst wenn es viele gibt, in der Welt sowieso, aber auch in den christlichen Kreisen, ich möchte mal sagen, bis hinein in die Kreise der Gemeinde Gottes, die nicht glauben, die sagen, Mensch, du bist doch vernünftig. Mensch, wir leben noch in einer aufgeklärten Zeit. Was haben wir für Medizin und Technik? Römer 3, Vers 3. Dass aber etliche nicht daran glauben, was liegt daran? Sollte ihr Unglaube Gottes Glauben aufheben? Mir scheint, dass heute geht es wieder so, wie es dem Volk Israel ging zur Zeit Jeremias. In Jeremia 2 heißt es, Gott klagt, Jeremia 2, Vers 13, denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich hier und da ausgehauene Brunnen, die doch löchrig sind und kein Wasser geben. Mich, die lebendige Quelle, mich, den Ort, wo der Mensch wirklich Hilfe bekommt, diesen Ort verlässt man und geht hin zu den Menschen und sucht Hilfe bei Menschen. Man geht von einem Arzt zum anderen, man lässt alles Mögliche an sich ausprobieren, um am Ende festzustellen, die Leute sind ratlos. Die wissen nicht, weil sie sind Menschen. Aber es gibt eine Stelle, wo Hilfe ist, das ist Gott. Gott kann helfen. In 2. Mose 15, Vers 26 lesen wir so ein starkes Wort. Das Volk Israel war in der Wüste und war dort bei Mara, ein sehr dürrer Ort. Und sie murrten und dann redete Gott. Und am letzten Teil des 26. Verses, 1. Mose 15, Vers 26, heißt es, die Aufforderung, dass sie die Gebote halten sollten. Und so will ich der Krankheiten keine auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich, der Herr, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und wenn Gott das schon zum alttestamentlichen Volk Israel gesagt hat, wie viel mehr gilt das in der neutestamentlichen Zeit? Matthäus 11, Vers 28. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Auch mit Krankheiten beladen, mit allem, was uns belastet. Kommet her. Das ist nicht nur ein Wort für Sünder. Es ist auch ein unbeschreibliches Verheißungswort für Kinder Gottes. Kommet her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch helfen. Wir haben gelesen, Jesaja 53, ich möchte das noch einmal lesen. Dort wird hingewiesen auf das Werk, das Christus getan hat, an der gestorben ist. Und Christus ist gestorben für die Sünde, oder weil der Mensch Sünde getan hat, er ist gestorben als Stellvertreter für den Sünder, dass an der Stelle hätte eigentlich der Sünder sterben müssen, die Strafe, die er auf sich geladen hat, tragen, erdulden. Aber das hat Christus getan. Er ist gestorben, aber er ist nicht nur wegen der Sünde gestorben, die dort die einzelnen Menschen begangen haben. Er ist auch gestorben und hat unsere Krankheit auf sich genommen. Er ist genauso wie für die Bekehrung, ist er auch für die göttliche Heilung gestorben. Und das ist die Grundlage, warum wir daran glauben dürfen. Ich möchte weitergehen, weil Christus gestorben ist für das Heil der Seele und er gestorben ist für das Heil des Leibes, ist es unser Vorrecht, dass wir diese beiden Segnungen in Anspruch nehmen können und dürfen und sollen. Jesaja 53, Vers 4, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Nicht werden wir vielleicht, sondern der Kreuzestod Christi hat alles bewirkt, was notwendig ist, damit jeder, der zu Gott kommt, gesund werden kann. So wie jeder, der zum Heiland kommt und bittet um Vergebung für seine begangene Sünde. Und er kann erlöst werden. Er kann mit Gott versöhnt werden. Genauso kann der Mensch, der mit seiner Krankheit zu Gott kommt, am Kreuz Hilfe für seinen kranken Leib bekommen, weil Christus gestorben ist. Durch seine Wunden sind wir geheilt. In Markus 16, Vers 17 und 18, das ist sind die letzten Worte, die Jesus dort den Jüngern sagte, wie Markus sie berichtet. Da heißt es so, Markus 16, Vers 17 und 18, die Zeichen aber, die da folgen werden, denen, die da glauben, sind die. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen vertreiben, und so sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf die Kranken werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Das ist die Grundlage. Lasst uns doch daran denken, an das Evangelium. Stellt euch doch mal vor, in den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, und nehmen wir mal die Apostelgeschichte dazu, da würden alle Bibelstellen herausgenommen, die uns davon berichten, wie Jesus geheilt hat, wie Gott geheilt hat. Was würde alles rausfallen? Ja, solche Bibelstellen wie zum Beispiel Matthäus 14, Vers 36. Matthäus 14, Vers 36. Beginnen da schon Vers 35. Und da die Leute am selbigen Ort sein gewahr wurden, schickten sie aus in das ganze Land umher und brachten allerlei Ungesunde zu ihm und baten ihn, dass sie nur seines Kleides Saum anrührten. Und die meisten, die ihn anrührten, wurden gesund. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Alle. Lass uns das doch festhalten. Alle. Der größte Sünder und Betrüger und wer auch immer er war, wenn er zu Christus gekommen ist und hat an ihn geglaubt, dass er helfen kann, dann hat dieser Mensch Hilfe bekommen. Nicht eine einzige Stelle wird uns gesagt, bei dem Jesus gesagt hätte, ich mach dich nicht gesund. Es wird gesagt, Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Das hat er ihnen gesagt. Und dann steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Aber Jesus hat alle, die geglaubt haben an ihn, die hat er geheilt. Markus 6. Markus 6, auch der letzte Teil von diesem Kapitel, da ist das so ähnlich. Und sie liefen in all die umliegenden Länder, Vers 55, und hoben an, die Kranken umherzuführen auf Betten, wo sie hörten, dass er war. Und wo er in die Märkte oder Städte oder Dörfer einging, da legten sie die Kranken auf den Markt und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Kleides anrühren möchten. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Warum war es Gott so wichtig, das reinzuschreiben, dass alle gesund wurden? Warum? Damit wir glauben. Wir, die wir das lesen, wir sollen es glauben und sollen erkennen, was Christus getan hat, die Macht, die er hatte. Lukas 4, Vers 40. Lukas 4, Vers 40. Und da die Sonne untergegangen war, brachten alle, die Kranke hatten, mit mancherlei Seuchen sie zu ihm. Und er legte auf einen jeglichen die Hände und machte sie gesund. Und das sind nur ganz wenige Stellen. Viele, viele andere Bibelstellen. Einzelne Geschichten werden uns berichtet, in denen Jesus geheilt hat. Und auch zur Zeit der Apostel. Diese Frage, ja. Kennt ihr einen Menschen, der nicht gesund wurde zur Zeit Jesu? Die Frage stelle ich eigentlich häufig, wenn ich über dieses Thema predige. Wer wurde nicht gesund zur Zeit Jesu? Der Mann am Tempel. Apostelgeschichte 3. Der saß ja schon lange dort. Und jetzt geht Petrus und Johannes gehen zum Tempel zur Gebetsstunde und jetzt sehen sie den dort und plötzlich sind sie irgendwie angerührt. Sie bleiben bei ihm stehen, sprechen ihn an und er erwartet eine Unterstützung von ihm. Aber durch den Heiligen Geist sehen sie, dass hier jemand ist, den der Herr Jesus gesund machen will. Silber und Gold haben wir nicht. Was wir haben, das geben wir dir. Nun, jetzt ist aber gespannt. Im Namen Jesu Christi, steh auf und gehe. Er sprang auf und konnte gehen. Wie gewaltig. Oder Apostelgeschichte 5 wird uns berichtet im Vers 16 oder Vers 14 bis 16. Es wurden immer mehr hinzugetan, die da glaubten an den Herrn, eine Menge Männer und Frauen, also dass sie die Kleider auf die Gassen hinaustrugen und legten sie auf Betten und Bahren, auf dass, wenn Petrus käme, sein Schatten ihre etliche überschattete. Es kamen auch herzu viele von den umliegenden Städten gen Jerusalem und brachten die Kranken und die unsauberen Geist und die von unsauberen Geistern gepeinigt waren. Und die meisten wurden gesund. So wie vorher im Evangelium. Und wurden alle gesund. Und alle gesund. Oder Apostelgeschichte 9, Vers 34. Aeneas. Petrus spricht mit ihm, wird geheilt. Oder als Paulus dann in Lystra war, Kapitel 14 von Vers 8 und weiter. Auch da hat Gott geheilt. Gott hat ein Wunder getan. Und deshalb ist auch die Lehre von der göttlichen Heilung ein elementarer Bestandteil des Evangeliums. Und was bleibt uns übrig oder auf was müssen wir verzichten, wenn wir jetzt nicht mehr die göttliche Heilung hätten? Oder wenn wir sie nicht mehr predigen würden, oder wenn wir sie nicht mehr erfahren würden, wir würden arm sein. Gott sei Dank, das Wort Gottes ist so klar und deutlich und lehrt uns, Jesus Christus macht dich gesund. Die Frage ist, willst du gesund werden? Gott heilt Kranke. Und wisst ihr, das ist ein wichtiger Punkt, der uns auch dann, wenn wir krank sind, immer wieder als allererstes in den Sinn kommen sollte. Lasst uns daran denken, Gott ist nicht unser Dienstleister, der dafür sorgt, dass es uns gut geht. Wenn wir gesund sind, brauchen wir Gott nicht, aber wir sind krank. Ja, dann suchen wir erstmal alle Ärzte, nehmen alle Hausmittel, lassen uns im Internet von allen möglichen Leuten beraten, gehen durch die Foren und gucken, wie andere Leute mit der Krankheit klarkommen. Und wenn wir dann am Ende sind, dann sagen wir, lieber Gott, sorry, ich kann nicht mehr, hilf mir. Und dann, glaube ich, wirst du eine Erfahrung machen. Du betest und betest und bittest andere zu beten und bleibst krank. Es geht in dieser Sache um die Verherrlichung Gottes. Es geht nicht um unsere Gesundheit. Es geht darum, dass Gott verherrlicht wird. Und bei all unseren Nöten, die wir zu Gott bringen, müssen wir darum bitten, Herr, verherrliche dich durch das, was ich jetzt zu dir bringe. Es geht immer wieder um die Verherrlichung Gottes, dass deutlich wird, er ist der Herr und er wirkt und er tut etwas Gewaltiges, etwas Großes. Und er zeigt in dieser Handlung, dass er uns gesund macht. Er zeigt sein Wesen, seine Art, seine Barmherzigkeit. Wir lesen eine Stelle in Matthäus 14, Vers 14. Jesus sah diese Kranken, es jammerte ihn. Er war innerlich berührt und so ist es auch, wenn wir krank sind. Gott fühlt mit. Gott weiß das, dass wir leiden, wenn wir krank sind. Und wenn wir zu ihm kommen, dann können wir ihn erleben, auch darin, dass er uns hilft. Wir können seine Liebe, sein Mitleid, aber auch seine Macht erleben. Da, wo menschlich keine Hilfe ist, er kann helfen. Hier sind auch eine ganze Reihe Bitschinskis. Ihr kennt doch die Familie Budjanin. Ihr kennt doch die Enkeltochter von der Familie Budjanin. Das Mädchen hatte mit 8 Jahren einen schweren Lymphdrüsenkrebs. Gott hat sie ganz gesund gemacht. Die Geschwister haben gebetet an verschiedenen Orten. Und plötzlich nach der ersten oder zweiten Chemotherapie kommt die Untersuchung und man stellt fest, dass die Lymphdrüsen frei sind von Krebs. Sie hatte auf der Lunge einen Tumor. Der Tumor war weg. Die Ärzte konnten sich das nicht erklären. Gott hat sie geheilt. Das Mädchen ist heute 14 Jahre alt. Gesund wie das blühende Leben. Gott hat geheilt. Ihm gebührt die Ehre. Gott offenbart sich, dass er dem Menschen helfen will an der Seele und auch am Leib. Gott will uns helfen. Und Gott zeigt uns, dass bei ihm alleine die Hilfe ist für jede Not, die der Mensch hat. Er kann uns daraus erretten. Und wenn wir krank sind, lasst uns daran denken, Gott muss in jedem Fall verherrlicht werden. Entweder dadurch, dass wir beten und wir werden gesund, oder dass wir Gott fragen, Herr, möchtest du, dass ich diese Krankheit jetzt trage? Und wenn du das möchtest, dass ich sie trage, weil sie mir hilft, weil du dich dadurch verherrlichen kannst, dass ich vielleicht für manche ein Segen sein kann, dann gib mir die Kraft, dass ich wirklich beweisen kann als dein Kind, ich trage diesen Schmerz, ich trage die Krankheit, aber du hilfst mir von Tag zu Tag. Und Gott wird sich darin verherrlichen, dass er uns hilft, Tag für Tag. Er macht nicht gesund, weil der Weg seiner Verherrlichung der ist, dass wir Kraft haben zum Tragen. Oder das Dritte ist, wir beten und der Heilige Geist gibt uns die feste Gewissheit, geh zum Arzt, dass du behandelt wirst. Wir gehen zum Arzt und das, was der Arzt tut, wird helfen. Der Arzt wird vielleicht operieren oder was auch immer. Es wird helfen, aber wir haben es im Gehorsam zur Stimme Gottes getan. Darum, wenn wir krank sind, ist der Weg so, dass wir zuerst fragen, Herr, was willst du mir damit sagen? Was soll ich lernen? Herr, wie willst du dich verherrlichen? Ist es Zeit für mich, dass ich sterben soll? Ist es Zeit, dass ich leiden soll? Oder willst du mich gesund machen? Und dass wir im Gehorsam das tun und so handeln, wie es Gott gefällt. Und wir werden Gott erleben. Vielleicht ist ja unsere Not, dass wir gar nicht mehr so verstehen, das Reden Gottes zu hören. Aber lasst uns darum bitten, dass Gott uns doch dieses öffnet und dass wir das verstehen können. Gott will, dass der Mensch gesund ist. Es ist doch so, als Gott den Menschen geschaffen hat, der hat ihn noch nicht krank geschaffen. Gott hat den Menschen geschaffen, gesund. Und das heißt, er sah an alles und es war sehr gut, auch der Mensch, die Krone der Schöpfung, war gesund. Bis die Sünde kam. Und mit der Sünde kam die Krankheit. Und dafür ist Jesus gestorben. Und Gott will heilen, damit unsere Beziehung zu Gott vertieft wird, gestärkt wird, dass unser Glaube gekräftigt wird, dass der Glaube unserer Geschwister gekräftigt wird, ermutigt wird. Darum schenkt er Heilung. Und dass wir ihn als diesen treu sorgenden und fürsorglichen Vater erleben, diesen mächtigen Gott. Gott heilt und unterstützt damit die geistliche Arbeit. Wenn wir zurückdenken an die erste Gemeinde in Jerusalem nach Pfingsten und auch in den Jahrhunderten danach und auch in der letzten Reformation, gerade dadurch, dass diese mitfolgenden Zeichen da waren, dass Menschen gesund geworden sind, haben sie angefangen, nach diesem Gott zu fragen, der so mächtig ist, der helfen kann in jeder Not. Und darum ist dieses göttliche Wirken als eine Begleitung der missionarischen und seelsorgerlichen Arbeit geschehen. Johannes 2, Vers 23 heißt es, hier von Jesus, als er aber zu Jerusalem war am Osterfest, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Oder zu den Juden sagt Jesus so, wenn ihr schon nicht so sehr an meiner Rede glaubt, dann glaubt doch wenigstens aufgrund der Werke, die ihr seht. Und so war es auch zur Zeit der Apostel. Sie haben gepredigt und sie haben gelehrt und Gott hat sich mächtig offenbart. In Apostelgeschichte 4, 29 und 30, da kamen die Apostel vom Hohen Rat und die Gemeinde betet und lasst uns doch dieses Gebet betrachten und lasst uns dieses Beten, das Gott es uns schenkt. Apostelgeschichte 4, Vers 29, und nun, Herr, sieh an, ihr Drohen, und gib deinen Knechten mit aller Freudigkeit zu reden dein Wort und strecke deine Hand aus, dass Gesundheit und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Strecke deine Hand aus und tue Zeichen und Wunder. Und dadurch wird dieses Werk Gottes vorangebracht. Und Gott lässt uns erleben auf ganz besondere Weise, wie Jesus Menschen anspricht, die dieses Wunder sehen. Ja, wie kann man geheilt werden? Was müssen wir tun, um geheilt zu werden? Vielleicht ein paar Bibelstellen. Lukas 8, Vers 50, da ist die Geschichte von dem Jairus, dessen Töchterchen ja so krank war oder todkrank war. Johannes 8, Vers 50. Ja, Moment. Doch, 8, Vers 50. Da aber Jesus das hörte, nämlich, dass gesagt worden ist zu dem Obersten, deine Tochter ist schon gestorben. Da aber Jesus das hörte, antwortete er ihm und sprach, fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. Das ist das, was Gott erwartet von uns, den Glauben. Oder da kam Jesus vom Berg, wir lesen das in Markus 9, Vers 23 und 24, und da kommt, da sieht er, wie die Jünger da beschäftigt sind mit einem Vater, dessen Sohn krank ist. Und nun kommt Jesus dahin und spricht mit ihnen. Und der Vater sagt, mein Sohn ist krank, irgendwie muss ihm geholfen werden. Und Jesus sagt, wenn du könntest glauben, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und alsbald schrie des Kindes Vater mit Tränen und sprach, ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben. Und was hat Jesus gemacht? Er hat ihn gesund gemacht. Er hat ihn geheilt. Er hat geholfen. Der Glaube ist Voraussetzung, damit geholfen werden kann. Und wir haben oft die Aussage, dein Glaube hat dir geholfen. Könnt das nachlesen, Matthäus 9, Vers 27 oder in Lukas 17, Vers 19, da ist die Geschichte von den 10 Aussätzigen und da kommt dieser Samariter zurück und bedankt sich und dann sagt Jesus, geh hin, dein Glaube hat dich gesund gemacht, dein Glaube. Oder in Matthäus 8, Vers 13, der Hauptmann von Kapernaum, der sagt, ich bin nicht würdig einzukehren in dein Haus. Und Jesus sagt, dein Knecht ist gesund, weil er geglaubt hat. Und so ist es der Glaube, der erforderlich ist. Und Jesus fordert, ich hatte das ja gerade gelesen von Jairus, Jesus fordert diesen Glauben. Mal die Frage, wenn wir keine Heilung bekommen, woran liegt das? Steht in der Bibel. Wollt ihr mal nachlesen? Schlagt mal auf Matthäus 17, Vers 20. Da steht der Grund, warum wir, ein Grund, möchte ich mal sagen, warum wir nicht bekommen. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, so ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so mögt ihr sagen zu diesem Berge, hebe dich von hinnen dorthin. So wird er sich heben. Und jetzt kommt ein Wort, das ist, geht zu weit. Und davon gibt es eine ganze Reihe im Evangelium. Ein Wort, das man sich heute nicht mehr traut auszusprechen. Wahrscheinlich auch nicht mehr traut zu predigen. Weil hier steht Folgendes. Hebe dich von hinnen dorthin, so wird er sich heben. Und euch wird nichts unmöglich sein. Und wenn wir mal das Evangelium darauf untersuchen, wie viele Stellen Jesus so etwas Ähnliches sagt, dass durch den Glauben, durch das gemeinsame glaubensvolle Gebet große Dinge getan werden, immer wieder, es wird nichts unmöglich sein. Welch eine Ermutigung und welche Verheißung hat der glaubende Beter. Markus 9, Vers 23, da heißt es so, das war ja der Vers, wenn du könntest glauben, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und dann Kapitel 11, Vers 24, darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr es empfangen werdet. So wird es euch werden. Und der Glaube soll so sein, dass er sagt, das, was Gott gesagt hat, das ist wahr. Wenn wir das Wort Gottes lesen und wir nehmen die Verheißung für uns in Anspruch dann, und wissen gewiss innerlich ganz fest, Gott hat es in seinem Wort gesagt, das Wort gilt. Denken wir an Abraham. Abraham, ein alter Mann, zu dem kam Gott und sagte, du wirst einen Sohn bekommen. Ja, nicht nur einen Sohn, sondern du wirst ein Vater vieler Völker werden. Und dieses Wort ist mir sehr wichtig, darum möchte ich das lesen in Römer 4. Von 19 bis 21 oder 22. Und er ward nicht schwach im Glauben, sah auch nicht an seinen eigenen Leib, welcher schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern ward stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, dass was Gott verheißt, das kann er auch tun. Lasst uns das bedenken. Gott ist kein Mensch. Was Gott gesagt hat, das kann er tun. Das will er tun. Und darum, wenn das Wort Gottes uns diese Verheißung sagt, lasst uns sie nehmen und sagen, Herr, hier ist das Wort, das du mir gesagt hast. Ich bitte dich, wende sie diese Verheißung in meinem Leben an. Wir werden erleben, Gott wird helfen. Und wenn wir jetzt nicht sofort die Antwort bekommen, wie wir sie bitten, dann sagt, lasst uns beten, Herr, was hält das jetzt dein Eingreifen auf? Welches Hindernis ist da, dass ich nicht die Antwort bekomme? Die Antwort kann ja auch sein, ich habe dich gehört, warte. Aber wenn Gott schweigt, lasst uns prüfen, was ist das Hindernis? Was ist die Ursache? Und es ist unser Vorrecht, dass wir die Verheißungen in Anspruch nehmen und sie besitzen. Denn nur wenn wir sie in Anspruch nehmen, besitzen wir sie. Was hilft es mir, wenn ich in meiner Tasche einen Scheck hätte über 5 Millionen Euro und jeden Tag, ich nehme ihn raus, ich schaue drauf und ich freue mich, einen Scheck über 5 Millionen Euro. Ein Jahr vergeht und ich sage, guck mal, ein Scheck über 5 Millionen Euro. Ich rufe meine Kinder und sage, guck mal, ein Scheck über 5 Millionen Euro. Meine Enkelkinder, 5 Millionen Euro. Und ich löse den Scheck nicht ein. Er hilft mir nichts. Nichts, gar nichts. Und so ist es mit den Verheißungen. Wenn wir sie lesen und uns dran freuen, aber sie nicht einlösen, wenn wir Gott nicht bitten, Herr, wirke das in meinem Leben. Die werden tot sein für uns. Sie werden uns nicht den Segen bringen, den Gott uns geben möchte. Gott will uns so reich machen. Und der Glaube und das Gebet müssen auf die Gegenwart gerichtet sein. Herr, hilf jetzt. Herr, rede jetzt. Ich bete für einen Menschen, dass Gott ihn anspricht, dass er sich zu Gott bekehrt. Dann lass uns so beten, dass ich davon ausgehe, dass Gott jetzt an seiner Seele arbeitet. Nicht erst in 5 Jahren. Ich möchte gesund werden. Dann bete ich darum, dass ich jetzt gesund werde. Nicht irgendwann. Und lasst uns auch den Unglauben zu Hause lassen. Nicht zu Hause. Schmeißt ihn raus aus dem Haus. Der sagt, lieber Gott, mach mich gesund, wenn du willst. Und wenn du mich nicht gesund machen willst, bin ich auch zufrieden. Unglaube. Weil dieser Unglaube hüllt ein, dass ich nicht glaube. Und wenn Gott dann nicht hilft, weil ich nicht glaube, dann sage ich, ja, Gott wollte das so. Aber ich bleibe krank, weil ich nicht geglaubt habe. Ich muss beten in der Weise, dass ich mich Gott ganz hingebe. Herr, wie du immer willst, so nehme ich es dankbar aus deiner Hand. Das steht über allem. Ich gebe mich ganz hin in den Willen Gottes. Und es liegt mir überaus groß am Herzen, dass der Herr verherrlicht wird, dass er seinen Namen groß macht. Und ich tauche sozusagen völlig ein in den Willen Gottes. Und ich bete in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Und während ich so in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes beten, erfüllt eine große Freudigkeit mein Herz. Und ich habe das Empfinden, der Herr im Himmel hört mich, weil ich genau das bete, was in Übereinstimmung ist mit seinem Willen. Ich habe das im Wort Gottes untersucht. Und während ich so bete und weiß, der Herr hört mich, kommt auch meine Gewissheit, er wird es tun. Er wird eingreifen, er wird antworten. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wann er das tut. Ich weiß auch nicht, in welcher Weise er das tut. Wir sind ja Menschen und wir sagen ja, lieber Gott, hilf. Und dann stellen wir uns vor, okay, wenn der liebe Gott hilft, dann wird das so passieren. So, 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 so. Und dann stellen wir uns an die Straße, der liebe Gott muss ja jetzt da langkommen. Und dann warten wir und Gott kommt dann nicht vorbei. Weil Gott den Weg geht, der besser ist. Und deshalb der Glaubende, er übergibt Gott das Wie. Er übergibt Gott das Wann. Und er wartet nur darauf, dass Gott wirkt in besonderer Weise. Und wisst ihr, ich habe euch eigentlich gerade mit meinen Worten eine Bibelstelle erzählt. Habt ihr das gemerkt? Wo steht die? Wo steht die Bibelstelle? Die Bibelleser unter euch, vor, wo steht sie? Weil die muss man wissen, die ist bei mir ganz dick rot angestrichen. Im Alten oder Neuen Testament? Neuen Testament. Okay, ich helfe euch. 1. Johannes 5, Vers 14 und 15. Lasst es kurz aufschlagen und sie lesen. Auswendig lernen könnt ihr sie später. 1. Johannes 5, Vers 14 und 15. Und das ist die Freudigkeit, die wir haben zu ihm, dass, so wir etwas bitten, nach seinem Willen, so hört er uns. Und so wir wissen, dass er uns hört, was wir bitten, so wissen wir, dass wir die Bitte haben, die wir von ihm gebetet haben. Wir wissen, Gott hat entschlossen, jawohl, ich werde Antwort geben. Und dann ist das andere Wort wichtig, seid stille und erkenne, dass ich Gott bin. Dann müssen wir stille werden. Und Gott wirken lassen, wie es ihm gefällt. Und wir werden Gott erfahren. Und wenn wir von Gott wenn wir uns in den Willen Gottes fallen lassen und sagen, Herr, wie du führst, ich bin in deiner Hand, ich will das tun, was dir wohlgefällt. Und wir haben auch nicht die Überzeugung, dass wir sterben sollen. Wir haben die Überzeugung, dass Gott sich verherrlichen will, dadurch, dass wir leiden, dass er uns Kraft gibt. Dann lasst uns wie Kinder zu Gott beten. Nicht wie Erwachsene. Wisst ihr, wie Erwachsene beten? Habt ihr schon mal Erwachsene beten gehört? Lieber Gott, du weißt, dass ich krank bin. Ich möchte auch gern gesund werden. Aber lieber Gott, es wird ja wahrscheinlich, vielleicht hilft es dir ja oder vielleicht verherrlicht es sich ja, wenn ich leiden soll. Ja, gut, dann will ich leiden. Oder vielleicht soll ich auch noch warten. Ja, gut, dann werde ich warten. Das ist so, als wenn ein Kind bei 35 Grad im Schatten zur Mama in die Küche kommt und sagt, Mama, weißt du, es ist ja sehr warm draußen und ich hätte ja eigentlich Appetit auf ein Eis. Aber ich weiß ja, für kleine Mädchen ist so ein Eis nicht immer gut. Und manchmal sagst du ja, ich soll kein Eis essen. Und typisch Mädchen, ne? Mama, ich möchte ein Eis. Punkt. Mama hört nicht. Mama, ich möchte gerne ein Eis essen, das ist so warm. Mama, gib mir ein Eis. So beten. Ganz einfach, wie ein Kind. Werdet wie die Kinder. Bittet wie die Kinder. Bitte zu unserem Vater im Himmel, Herr, verherrliche dich. Wir brauchen dein Wirken, wir brauchen dein Eingreifen in der heutigen Zeit. Wir brauchen dieses mächtige Wirken, dieses vollmächtige Wirken des Heiligen Geistes. Und Gott wird es schenken. Schlicht und einfach beten wie die Kinder. Und anhaltend beten. Und nicht in irgendwelchen menschlichen Formen oder Vorstellungen. Nicht irgendwas, und wisst ihr, bete alleine, so wie du kannst. Diese Frau, die den Blutgang hatte, die hat sich durch die Masse durchgedrängt, obwohl sie wusste, dass sie eigentlich als eine so kranke Frau eigentlich unrein war, durfte sie den heiligen Sohn Gottes doch nicht anrühren. Das war unter den Juden strengstens verboten, wenn das jemand gewusst hätte. Sie hätte eine schwere Strafe bekommen. Und trotzdem, sie hat sich durchgedrängt, bis hin zum Herrn Jesus und so die letzten Meter vielleicht so und nur den Saum seines Kleides anrühren. Und als sie ihn anrührte, war sie gesund. Dein Glaube hat dir geholfen. Und lass uns so zu Gott kommen, lass uns so beten zu ihm. Und wir werden das merken. Gott heilt, es heilen nicht Menschen. Wir haben dieses schöne Wort in Jakobus 5, lass uns doch das aufschlagen. Jakobus 5, Vers 14 und 15 und dann noch 16. Ist jemand krank, der rufe zu sich die Ältesten von der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten und so er hat Sünden getan, werden sie ihm vergeben sein. Bekenne einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Auch wenn wir krank sind und wir tun nach Jakobus 5 und wir rufen die Ältesten von der Gemeinde, wir lassen uns salben. Nicht die Ältesten heilen, nicht das Salböl heilt. Das Salböl und auch das Händeauflegen, es ist letztendlich nur eine Stärkung des Glaubens. Die Heilung kommt nur von Gott und nur ihm gebührt die Ehre. Und wenn wir in der heutigen Zeit einen Bruder, eine Schwester hätten, die die Gabe hat der Krankenheilung und es würden Tausende durch sie gesund werden, so ist Gott alleine derjenige, dem die Ehre gebührt, kein Mensch. Und derjenige, der diese Gabe hat von Gott, der hat keinen besonderen Vorteil gegenüber irgendeinem anderen der Geschwister. Er hat nur eine besondere Aufgabe bekommen und zu dieser Aufgabe die Gabe, das tun zu können. Und Gott erwartet, dass ihm allein die Ehre gebührt und an uns Menschen nichts kleben bleibt. Und so dürfen wir zu Gott kommen, zu ihm beten, alleine, oder wir dürfen auch dieses biblische Vorgehen wählen, die Ältesten rufen und diese Verheißung für die Gemeinde in Anspruch nehmen. So gibt Gott, unser Heiland, Hilfe für die kranke Seele. Vielleicht ist jemand hier, der krank ist an der Seele, der kein Heil hat, der geplagt ist von Sünde. Du musst nicht länger so bleiben. Du kannst gesund werden an der Seele. Du kannst erlöst werden von deinen Gebundenheiten. Du kannst Sieg bekommen über alle Anfechtungen. Und genauso auch, wenn jemand krank ist. Wir haben gelernt, Gott will uns gesund machen. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und ich kann euch wirklich sagen, dieser Arzt ist der allerbeste. der vertut sich nicht. Der macht keine Fehldiagnose. Der gibt kein falsches Medikament. Der operiert nicht das falsche Bein. Dieser Arzt, der hilft uns in der Weise, wie wir es brauchen. Und wisst ihr, manche Krankheit des Leibes ist dazu gegeben, dass unsere Seele gesund wird. Manche Krankheit ist uns gegeben, damit wir endlich lernen, was Gott uns sagen will. Und geh nicht den bequemen Weg und lauf gleich zum Arzt und lass dir was verschreiben. Frage, Herr, was willst du mir sagen dadurch? Was soll ich daraus lernen? Ich will mich demütigen, ich will dich suchen und Gott wird uns helfen. Nochmal diese Frage ganz zum Anfang, am Teich Bethesda. Ich habe manchmal schon gedacht, der Mann, der war doch so viele Jahre krank. Und er war doch am Teich Bethesda. Und Jesus sagt zu ihm, was hat er gesagt? Willst du gesund werden? Und das, wenn wir krank werden, sagt Jesus auch uns das. Willst du gesund werden? Und lasst uns dieses Wort einfach in Anspruch nehmen. Ich habe festgestellt, es gibt ein modernes Wort unter den jungen Leuten. Das Wort heißt einfach. Achtet mal darauf so. Auch in den Gebeten. So viel ist das Wort einfach verwendet. Aber lasst uns einfach zu Jesus kommen. Einfach, schlicht. Und der Herr wird uns erhören. Amen.
Wir haben vor einer Woche die Botschaft durch Bruder Albrecht gehört. Gesundheit der Seele und des Leibes im Lichte des Wortes Gottes. Wir hören heute die Botschaft göttliche Heilung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich gefragt, möchte Gott mir etwas sagen? Möchte Gott dir, liebe Seele, auch durch dieses Wort auch etwas sagen? Lasst uns auch prüfen, wirklich im Lichte auch des Wortes Gottes. Und wenn wir Hilfe auch brauchen, dann so sagen, wie auch dieser Mann gesagt hat, lieber Herr, stärke meinen Glauben. Lasst uns auch bitte aufstehen und auch Gott die Ehre geben.